Die Radio Wissen. Update.
Que luta pela liberdade e pela democracia! Por isso eu digo ao Brasil, sim pelo futuro!
Was eher nach Fußballstadion klingt, ist ein Ausschnitt aus einer sehr wichtigen Abstimmung im brasilianischen Parlament. Sie wird wohl dazu führen, dass die Präsidentin des Landes, Dilma Rousseff, gestürzt wird. Die notwendige Zweidrittelmehrheit für ein Amtsenthebungsverfahren wurde erreicht. Eins unserer Themen im Update bei D-Radio Wissen mit Peter Neuhaus.
Update.
Es ist ein spannender und auch bizarrer Machtkampf, der gerade in Brasilien abläuft. Im Parlament wird gegrölt und gejubelt, es werden Schilder und brasilianische Flaggen hochgehalten. Diese aufgeheizte Stadionatmosphäre begleitet die wichtige Abstimmung, die sich über 6 Stunden hinzieht. Die kurzen Statements, die jeder Abgeordnete abgeben darf, sind zum Teil voll mit Beleidigungen. Es geht um ein Verfahren, durch das die Präsidentin aus ihrem Amt vertrieben werden soll. Parlamentschef Eduardo Cunha ist einer von Dilma Rousseffs Gegnern.
Es gibt eine Klage gegen die Präsidentin wegen Unregelmäßigkeiten im Haushalt. Damit hat sie ein Verbrechen gegen die Verfassung begangen und deswegen haben wir das Verfahren gegen sie eröffnet.
Mehr als 2 Drittel der Politiker im Abgeordnetenhaus haben für das Amtsenthebungsverfahren gestimmt. Damit ist es so gut wie nicht mehr zu stoppen, auch wenn der Senat voraussichtlich Anfang Mai auch noch entscheiden muss. Da reicht aber schon die einfache Mehrheit und Rousseffs Gegner sind da deutlich in der Überzahl. Die sozialdemokratische Präsidentin hatte kurz vor der Abstimmung im Abgeordnetenhaus in einer Videobotschaft noch einmal gesagt, was sie von der Sache hält.
Die Vorwürfe gegen mich, die Analyse, die im Nationalen Kongress vorgebracht wird, ist ein Betrug. Der größte juristische und politische Betrug in der Geschichte unseres Landes. Nur darauf basiert das Amtsenthebungsverfahren. Brasilien und seine Demokratie haben diese Farce nicht verdient.
Nach der Abstimmung ließ die Präsidentin mitteilen, dass sie nicht zurücktreten wird. Sie sei Opfer eines Komplotts geworden. Rousseff wird vorgeworfen, den brasilianischen Haushalt geschönt zu haben. Damit wollte sie demnach ihre Wiederwahl im Jahr 2014 sichern. Außerdem soll sie ihren Wahlkampf illegal mit Spenden von Zulieferern des staatlichen Ölkonzerns Petrobras finanziert haben. Die Präsidentin steht auch in der Kritik, weil Brasilien in einer schweren Wirtschaftskrise steckt. Mehrere Parteien sind als Koalitionspartner schon aus der Regierung mit Rousseffs Arbeiterpartei PT ausgetreten, unter anderem die einflussreiche PMDB. Stimmt auch der Senat dem Amtsenthebungsverfahren zu, ist Rousseff erstmal kaltgestellt und für 180 Tage suspendiert, damit die Vorwürfe genauer geprüft werden können. Der politische Machtkampf in Brasilien findet auch auf den Straßen statt. Tausende Gegner und Anhänger von Rousseff haben demonstriert. Ein Zeichen dafür, wie gespalten das Land ist. Ein Land, in dessen Parlament gegen die Mehrheit der Abgeordneten Verfahren laufen. Zum Beispiel wegen des Verdachts auf Korruption, Stimmenkauf und sogar Mord. Die Unterstützer der Präsidentin finden, dass bei Rousseff übertrieben wird.
Das ist so, als ob Bankräuber, Vergewaltiger und Schläger plötzlich jemanden als Banditen bezeichnen, der auf dem Boden gespuckt hat. Und dann töten sie aus diesem Grund diese Person. Genauso ist es mit der PT und den Korruptionsfällen. Da kommen diese Faschisten und beschimpfen die PT, weil sie auf den Boden gespuckt hat.
Die Gräben sind tief in Brasilien, zwischen dem linken Lager um Präsidentin Rousseff und der konservativen Opposition. Das größte Problem: Eine richtig weiße Weste hat kaum ein führender Politiker. Ein Beispiel: Rousseffs Stellvertreter Michel Temer von der PMDB, der bei einer Amtsenthebung erstmal Präsident würde. Gegen ihn gibt es ebenfalls Korruptionsvorwürfe im Skandal um die Ölgesellschaft Petrobras. Nächster Nachfolger nach ihm wäre Parlamentspräsident Cunha. Er wird beschuldigt, im Petrobras-Skandal Schmiergeld in Millionenhöhe angenommen zu haben.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Brasilien ist auch Thema im Netz. Paul Malou ist zufrieden und postet bei Facebook: Gestern war ein guter Tag für Brasilien und die Demokratie. Mit einem legitimen Verfahren wurde ein Zeichen gegen Selbstbereicherung und jahrelange maßlose Plünderung des Volkes durch Dilma und Co. ein Ende gesetzt. Und Udo Jürgen Tarnowski meint, sie hätte die Karten viel früher auf den Tisch legen sollen. Jetzt ist aus die Maus und sie geht nach Haus. Rückendeckung bekommt die Präsidentin von Arne Andersson. Soweit ich weiß, sieht's bei der Konkurrenz nicht besser aus. Pedro Müller argumentiert: Erstens, Rousseffs Arbeitspartei macht Politik gegen die Armut. Das gefällt den neoliberalen Kräften in Brasilien nicht. Zweitens, Dilma ist eine Frau. Da hat man im Macho-Land Brasilien automatisch einen schweren Stand. Dajani Schäfer ist traurig. Mein armes Land. Sie kämpfen gegen Korruption, aber die Mehrheit von ihnen ist korrupt. Wie können wir das verstehen? Und Michael Biester fragt, wie viele andere übrigens auch, bekommen wir das nicht auch mit Merkel hin?
Was sonst noch wichtig war?
Ein anderes südamerikanisches Land kämpft mit den Folgen einer schweren Naturkatastrophe. In Ecuador steigt die Zahl der Toten nach dem Erdbeben vom Samstag. Mindestens 350 Menschen sind gestorben. Vizepräsident Jorge Glas rechnet damit, dass es noch mehr Tote gibt.
Ich wünsche uns allen viel Kraft, Einheit und Solidarität. Wir stehen vereint zusammen angesichts dieser Naturkatastrophe.
In Ecuador werden noch viele Menschen in den Trümmern vermisst. Von dem Beben der Stärke 7,8 ist vor allem die Pazifikküste betroffen. Es war das stärkste Erdbeben in Ecuador seit 1979. Die rechtspopulistische AfD sorgt für Empörung wegen Aussagen über den Islam. In der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung hatten führende Politiker der Partei gesagt, dass der Islam mit der Demokratie nicht vereinbar sei. AfD-Vize Alexander Gauland sprach von einem Fremdkörper in Deutschland. Politiker anderer Parteien haben das scharf kritisiert, zum Beispiel EU-Parlamentspräsident Martin Schulz. Der SPD-Politiker nannte die AfD eine Schande für Deutschland. Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, Ayman Masiek, sieht sogar Parallelen zur Politik der NSDAP.
Erstmalig stelle ich fest, und das ist eine objektive Feststellung, dass eine Partei sich in Deutschland wieder seit der Hitlerzeit anschickt, ein Programm, eine Programmatik aufzusetzen und eine Weltanschauung, Ideologie zu propagieren gegen eine ganze Religionsgemeinschaft und sie existenziell zu bedrohen. Das ist eine Feststellung, die ich gemacht habe und zu der ich stehe.
In zwei Wochen will die AfD ihr erstes Parteiprogramm beschließen. Dabei soll es auch darum gehen, Symbole des Islams aus der Öffentlichkeit zu verbannen. Bei einem Schiffsunglück im Mittelmeer sind offenbar mehrere hundert Flüchtlinge ums Leben gekommen. Offiziell bestätigt ist das Ausmaß aber noch nicht. Der italienische Präsident Sergio Mattarella sprach von einer Tragödie. Der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier sagte, nach seinen Informationen seien mehr als 300 Flüchtlinge ertrunken. Das Boot soll in Ägypten losgefahren sein. Die italienische Küstenwache hatte erst erklärt, sie wisse nichts von einem solchen Unglück.
Was noch wichtig wird.
Lutz Bachmann, einer der Mitbegründer des islamfeindlichen Bündnisses Pegida, steht ab morgen vor Gericht. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Dresden zu den Vorwürfen.
Konkret werfen wir ihm vor, dass er auf einer öffentlich zugänglichen Facebook-Seite Kommentare verfasst hat, die gegen Asylbewerber und Ausländer massiv beleidigend und eher verletzend waren. Er hat sie unter anderem als Gelumpe und Viehzeug beschimpft und wir gehen davon aus, dass er dadurch auch den öffentlichen Frieden gestört hat.
Im Verfahren gegen Lutz Bachmann geht es um Volksverhetzung. Die Ermittlungen laufen seit Anfang 2015. Das Bundesverfassungsgericht will morgen ein wichtiges Urteil zu Familienfragen verkünden. Es entscheidet über erzwungene DNA-Tests. Im konkreten Fall kämpft eine Frau aus Nordrhein-Westfalen für die Möglichkeit, einen inzwischen fast 90-Jährigen zu einem Test zu bewegen. Sie will klären, ob er ihr Vater ist.
Und sonst in der Welt?
In der Türkei sind die Behörden wieder gegen Anhänger des islamischen Predigers Fethullah Gülen vorgegangen. Bei Razzien in Istanbul und 8 Provinzen des Landes wurden rund 100 Menschen festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, Gülens Hizmet-Bewegung finanziert zu haben. Der Prediger lebt in den USA im Exil und führt von dort aus ein Netzwerk aus Schulen, Medien und Hilfsorganisationen in der Türkei. Bis vor 3 Jahren waren er und Präsident Recep Tayyip Erdogan Verbündete. Dann gerieten jedoch mehrere Menschen aus Erdogans Umfeld unter Korruptionsverdacht und die beiden überwarfen sich. Seither beschuldigt Erdogan die Gülen-Bewegung, Polizei und Justiz in der Türkei unterwandert zu haben. Vergangene Woche hat Twitter eine neue Direktorin für sein China-Geschäft eingestellt. Seitdem sorgen sich die Nutzer des Kurzmitteilungsdienstes um ihre Meinungsfreiheit. Denn sie unterstellen Cathy Chan zu enge Verbindungen zur chinesischen Regierung und zum Militär. Tatsächlich hat Chan mehrere Jahre lang für ein militärisches Forschungsinstitut in China gearbeitet, außerdem für ein Softwareunternehmen, an dem indirekt das Ministerium für öffentliche Sicherheit beteiligt war. Aus Sicht der prominenten chinesischen Aktivistin He Qingyan sind die Nutzer deshalb zu Recht besorgt. US-Firmen hätten sich auch in der Vergangenheit dem Willen der chinesischen Regierung gebeugt und die blockiert, was ihr nicht passt. Twitter findet die Bedenken unberechtigt und wies sie zurück. Wer in Teheran unterwegs ist, sollte es mit den Moralvorschriften in Zukunft ganz genau nehmen. Denn von heute an sind in der iranischen Hauptstadt 7000 Geheimagenten in Zivil im Einsatz. Ihre Aufgabe ist es, Verstöße gegen die Vorschriften zu melden. Frauen, die sich nicht ordnungsgemäß verschleiern, müssen also demnächst mit einer Anzeige rechnen. Von ihnen gibt es seit einigen Jahren in den moderneren Bezirken Teherans immer mehr. Sie tragen eng anliegende Kleidung und werfen sich nur locker einen Schal über den Kopf, sehr zum Ärger der Moralapostel. Die Teheraner Polizei rechtfertigt den Einsatz ihrer Anstandstruppe unter anderem so: Die Zivilagenten würden schließlich auch darauf achten, dass Frauen nicht belästigt werden.
Wissensnachrichten.
Vielleicht tragt ihr schon eine Armbanduhr, die auch eure Bewegungen und euren Puls registriert und alle gesammelten Daten ans Smartphone weiterleitet. Forscher weltweit arbeiten ja daran, solche Wearables immer kleiner, dünner, genauer und effizienter zu machen. Wissenschaftler aus Japan und Österreich haben jetzt eine neue Art elektronischer Haut entwickelt. Anna Berling aus unserer Wissensnachrichtenredaktion. Was kann diese künstliche Haut alles?
Das Interessanteste an ihr ist wohl, dass sie ein Display hat, also dass Buchstaben oder Zahlen auf der Haut angezeigt werden können. Die Folie, die kannst du dir vorstellen wie ein sehr dünnes, durchsichtiges Pflaster. Die enthält außerdem auch Sensoren, die mithilfe von Lichtstrahlen zum Beispiel den Puls oder die Sauerstoffsättigung im Blut messen können. Und dieses Stück Hightech-Haut ist sehr, sehr dünn, sogar noch deutlich dünner als Frischhaltefolie, nämlich nur 3 Mikrometer.
Wenn sie so dünn ist, ist diese Haut denn dann auch überhaupt stabil genug, dass man sich damit theoretisch auch ganz normal bewegen könnte?
Ja, die Forscher sagen, dass sie zumindest schon mal mehrere Tage lang hält. Aber tatsächlich war das eine der größten Herausforderungen bisher. Solche Folien waren bisher nie sonderlich haltbar, zumal da ja auch Elektronik drin enthalten ist, die zum Beispiel vor Feuchtigkeit geschützt werden muss. Der Mensch schwitzt ja immer auch ein bisschen. Gleichzeitig muss die künstliche Haut aber eben auch flexibel sein, also zum Beispiel knautschbar genug, damit man durch sie möglichst wenig behindert wird und sie jede Körperbewegung mitmacht. Und das scheint mit dieser neuen Art von E-Skin, bestehend aus mehreren sehr dünnen Kunststoff- und Silikonschichten, ganz gut zu funktionieren.
Okay, wo könnte diese Hightech-Haut denn in Zukunft eingesetzt werden?
Man könnte sie zum Beispiel während und nach Operationen einsetzen, also in der Medizin. Zum Beispiel, um die Sauerstoffversorgung bestimmter Organe mit einem Blick kontrollieren zu können. Da klebst du also so eine Art Pflaster drauf, das dir dann immer den entsprechenden Zahlenwert anzeigt. Sehr praktisch. Die Forscher sehen aber auf jeden Fall auch Anwendungsmöglichkeiten im ganz normalen Alltag. Sie sagen, dass irgendwann vielleicht ein Display auf unserer Haut anzeigt, ob wir zum Beispiel gestresst sind oder uns in einer Situation unwohl fühlen. Das ist dann aber schon ziemliche Zukunftsmusik. Vorher muss auch der Prototyp noch weiterentwickelt werden, denn bisher kommt er noch nicht ganz ohne Kabel aus, die die Daten aus der Folie weiterleiten, weil die Folie eben so dünn ist.
Wird also noch ein bisschen dauern mit der Displayhaut. Als nächstes blicken wir nach Israel. Auf den Feldern da wird weltweit am häufigsten wiederaufbereitetes Wasser genutzt. Eigentlich eine sinnvolle Idee, aber es gibt Probleme mit diesem Wasser.
Ja, man weiß schon länger, dass wiederaufbereitetes Wasser Medikamentenrückstände enthalten kann, zum Beispiel von Carbamazepin. Das ist ein Medikament gegen Epilepsie. Forscher der Hebräischen Universität in Jerusalem haben jetzt in einer Studie nachgewiesen, dass Menschen das Medikament auch über angebautes Gemüse aufnehmen. Sie fanden nämlich auch im Urin von Versuchspersonen, die Gemüse gegessen hatten, das mit wiederaufbereitetem Wasser gegossen worden war, kleine Mengen von Carbamazepin. Aßen die Probanden dagegen eine Woche lang Tomaten, Gurkensalat oder Paprika, die mit Frischwasser gegossen waren, hatte das keinen Effekt.
Zum Schluss haben wir noch ein Thema aus dem Fußball. Da hat sich jetzt eine Vermutung bestätigt, die viele Fans schon immer hatten. Die Schiedsrichter vergeben tatsächlich einen Promi-Bonus.
Zu diesem Ergebnis kommen Wissenschaftler aus Frankfurt, die die Daten zu Fehlentscheidungen von Schiedsrichtern aus allen gut 4200 Spielen der ersten Bundesliga aus den Jahren 2000 bis 2014 ausgewertet haben.
Und ganz konkret, gibt es ihn jetzt tatsächlich, den Bayern-Bonus?
Es gibt ihn offenbar. Spielte nämlich ein schwaches Team gegen die Bayern, war zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit, dass der Schiri einen berechtigten Elfmeter für die schwächere Mannschaft nicht gibt, 3-mal so groß wie im Schnitt. Andererseits hat die Analyse auch ergeben, Teams, für die etwas auf dem Spiel stand, und dazu zählt ja auch zum Beispiel auch der drohende Abstieg bei den schwächeren Teams, die wurden auch unbewusst bevorzugt, genau wie die jeweilige Heimmannschaft in den Spielen.
womit auch der oft zitierte Heimvorteil im Fußball dann jetzt wissenschaftlich bewiesen wäre. Danke, Anna.
Wetter.
Im Norden und Süden Deutschlands regnet es auch am Abend und in der Nacht. In der Mitte bleibt es dagegen noch trocken. Die Temperaturen sinken dort in der Nacht auf 3 bis minus 2 Grad. Unter Wolken sind es 7 bis 2 Grad. Morgen bekommt die Mitte Deutschlands dann mehr Wolken ab. Dafür scheint im Norden und im Süden die Sonne bei 12 bis 18 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.